Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge titelt Vor-Ort-Research. Was bringt es? Fragezeichen. Mein Gesprächspartner ist Nicolas Schmidlin. Er ist Vorstand der Profitlich Schmidlin AG und Manager des Profitlich Schmidlin Fonds UI. Guten Tag, Herr Schmidlin.
Guten Tag, Herr Drescher.
Herr Schmidlin, Sie haben das Thema vorgeschlagen, Vor-Ort-Research, und ich fand es eigentlich spannend, weil ich gedacht habe, so ein Thema kriege ich mal vorgeschlagen von einem globalen großen Asset Manager wie BlackRock, Fidelity oder Franklin Templeton. Und dann ist es die Investment Boutique, das darf man glaube ich so sagen, Profitlich Schmidlin, von der der Themenvorschlag kommt. Und deshalb ist es vielleicht sinnstiftend, wenn Sie direkt am Anfang mal uns erklären, Vor-Ort-Research, was Sie denn unter dieser Bezeichnung verstehen.
Ja, vielen Dank. Aus unserer Sicht gibt es verschiedene Abstufungen, wie weit man das Vor-Ort-Research als Investor wirklich treiben kann. Es gibt die einen, die sagen, okay, ich gehe auf eine Konferenz, treffe dort das Management oder die Investor Relation, mache das relativ effizient, habe dann 10 verschiedene Termine am Tag und bin dann erstmal wieder upgedatet mit verschiedenen Unternehmen. Dann gibt es andere Investoren, die sagen, okay, wir fahren wirklich vor Ort zu den Unternehmen und treffen dort das Management oder die Investor Relations Abteilung dann vor Ort und machen vielleicht noch Werksbesuche. Und dann gibt es noch die, sag ich mal, das letzte Extrem, was wir eigentlich versuchen, so oft als möglich zu verwenden. Das ist dann wirklich, dass man nicht nur das Top-Management, nicht nur Investor Relations trifft, sondern auch wirklich dahinter die Mitarbeiter, zweite, dritte Management-Ebene, vor Ort Research, nicht nur am Headquarter, sondern vielleicht auch an Außenstellen, an kleineren Produktionsbetrieben, an Verkaufsstellen und so weiter, je nachdem, bei welchen Unternehmen. Das heißt, für uns ist es wirklich wichtig, möglichst tiefgreifend das Research zu machen, möglichst viel vom Unternehmen zu verstehen. Und aus unserer Sicht ist es auch so, dass nur so wirklich die tollen Unternehmerpersönlichkeiten gefunden werden können. Ja, so richtig, durch richtiges aktives Management und auch aktives Research. Und am Ende des Tages muss man sich immer die Frage stellen, würden Sie ein Unternehmen kaufen, ein komplettes Unternehmen anstatt nur eine Aktie, wenn Sie wirklich nur den Geschäftsbericht gelesen haben? Und unsere Antwort darauf ist nein.
Das beantwortet meine nächste Frage zum Teil. Ich will sie trotzdem nochmal wiederholen. Wie und wo wirkt das Research vor Ort ergänzend zum übrigen Prozess? Das heißt, wenn man sich anschaut, wie der Gesamtprozess aussieht, der Ihrem Fondsmanagement zugrunde liegt, welche Rolle spielt dann dabei das Vor-Ort-Research? Ist das nice to have? Ist das die Kür oder ist das Teil der Pflicht?
Also aus unserer Sicht ist es ziemlich sicher Teil der Pflicht. Wir machen natürlich zuvor das Research meistens wirklich erstmal nur am Schreibtisch und über Internetrecherche. Das heißt, wir lesen uns erstmal die Geschäftsberichte durch, lesen uns die Transkripts der letzten Jahre der verschiedenen quartalsweisen Calls mit dem Management, mit der Investoren-Community durch. Und dann, wenn man, sag ich mal, ein gewisses Grundwissen aufgebaut hat, wenn das Interesse geweckt ist und wenn es wirklich dann auch von der Zeitallokation her sinnvoll ist, die Unternehmen vor Ort zu treffen, dann machen wir den nächsten Schritt. Wir würden aber seltenst investieren bei einem Unternehmen, wo wir jetzt nicht einen persönlichen Draht hin haben zum Unternehmen. Es gibt auch einfach oft genügend Fragen, die man eben dann nochmal vor Ort durchsprechen will. Und es ist aus unserer Sicht auch ein Unterschied, ob man mit jemandem am Telefon spricht oder eben persönlich vor Ort face-to-face, weil einfach auch eine unterschiedliche Vertrauensbasis dann am Ende des Tages dort ist. Am Ende des Tages ist es auch so für uns, gerade bei produzierenden Unternehmen bekommt man doch über die Zeit einen ganz guten Überblick, wie eine effizient geführte Fabrik beispielsweise aufgebaut ist und wie ein Unternehmen aufgebaut ist, was vielleicht weniger effizient geführt wird oder wo weniger so auf die Details geachtet wird. Und das ist für uns eigentlich dann doch sehr wichtig im Analyseprozess.
Wie wählen Sie denn aus, was und wen Sie vor Ort besuchen wollen? Wenn man jetzt mal unterstellt, dass Sie vielleicht 50 oder 100 Titel im Portfolio haben, unter welchen Gesichtspunkten kommt denn das Besuchsprogramm zustande? Ist das da, wo Sie den Bedarf sehen? Ist das da, wo Ihnen angeboten wird, kommen Sie uns mal besuchen? Wie findet dann dieses Potpourri von wirklichen Besuchen, die stattfinden vor Ort, wie entsteht das?
Also wir haben eigentlich zwei verschiedene Wege. Zum einen haben wir die Unternehmen, die wir besuchen, weil wir die wirklich schon über Jahre begleiten, analysieren und vielleicht einfach der Preis inzwischen in eine Preisrange gefallen ist, wo wir sagen, okay, da macht es jetzt Sinn, den Research vor Ort zu machen. Das ist das eine. Es ist bei uns auch so, dass wir eben nicht jetzt 50 Unternehmen auf der Aktienseite im Portfolio haben, sondern sich das Aktienportfolio in der Regel so um die 20 Werte gedeckelt ist und wovon dann wiederum ein relativ großer Teil, ungefähr die Hälfte meistens, eher auf Sondersituationen ausfällt, wo das aktive Vor-Ort-Researcher nicht so wichtig ist. Aber bei den langfristigen Unternehmensbeteiligungen, die wir treffen, dort haben wir also eine viel geringere Zahl, nicht mal 10, vielleicht 12 Unternehmen, die sich am Ende des Tages wirklich ins Portfolio schaffen. Aber es bedeutet natürlich trotzdem, dass man davor eine deutlich größere Anzahl an Unternehmen trifft. Für uns ist es auch immer wichtig, nicht nur die Unternehmen zu treffen, in die wir am Ende des Tages investieren wollen, sondern eben auch, wie man im Neudeutschen sagt, die erweiterte Peer Group, das heißt vergleichbare Unternehmen. Was wir oft bei Auslandsbesuchen machen, ist beispielsweise, wir sagen, okay, wir haben ein Unternehmen, das ist in Miami, Florida. Dann fliegen wir natürlich nicht nur rüber, um nur dieses eine Unternehmen zu treffen, sondern schauen uns dann, wie viele Vor-Ort-Besuche können wir im weiteren Raum dort oder dort, wo man gegebenenfalls Umsteigeflüge hat, dann noch durchführen und fragen das entsprechend selber an. Das ist bei uns ganz wichtig. Wir versuchen eigentlich diese Termine immer selbst zu organisieren. Das heißt, wir nutzen keine Investmentbank, die uns dabei hilft. Auch das hilft einfach, um nochmal einen direkteren Draht zu den Unternehmen aufzubauen. Und was wir vor allem in den USA merken, ist, dass die Unternehmen einen noch ganz anders wahrnehmen, wenn die sehen, okay, der fliegt jetzt wirklich aus Köln hier rüber in die USA, um uns zu besuchen und nehmen sich dann auch meistens dafür mehr Zeit. Das heißt, auch hier ist sozusagen die relative Kleinheit des Unternehmens, des eigenen Unternehmens, dann auch nicht immer zum Nachteil.
Jetzt haben Sie wir gesagt. Wir heißt in Ihrem Falle ganz konkret zwei Personen, nämlich Marc Profitlich, Ihr Partner und Sie. Reisen Sie da gemeinschaftlich an oder separat? Und mit Blick auf die Ressourcen, wie häufig im Jahr tun Sie das und was bleibt dabei liegen?
Wir machen die Unternehmensbesuche in der Regel separat. Gibt ein paar Ausnahmen im Jahr, wo man sowieso zu zweit unterwegs ist, aber ansonsten ist der Research-Prozess bei uns intern eigentlich über die letzten 10 Jahre, wo wir zusammenarbeiten, hat sich das so entwickelt, dass wir in der Regel uns den Research aufteilen. Das heißt, einer macht aktiv den Research, analysiert das Unternehmen, macht die Gespräche, macht die Expertengespräche und zum Schluss auch die Bewertung. Und der andere hat dann nicht eher die Aufgabe, so ein bisschen den Devil's Advocate zu spielen und zu versuchen, die Löcher in die These zu schießen und möglichst eher von der negativen Seite über die einzelnen Cases zu kommen. Das heißt, in der Regel macht es daraus schon Sinn, dass einer von uns etwas mehr Abstand zu den handelnden Personen bei den Unternehmen hat. Wenn wir dann am Ende des Tages irgendwo investieren, versuchen wir dann aber schon über die nächsten Jahre, dass auch der andere, der davor quasi eher auf der Devil's Advocate-Seite war, dann nachher die handelnden Personen trifft. Insbesondere bei den Unternehmen, wo man die richtigen Unternehmerpersönlichkeiten drin hat, die gegebenenfalls auch den Ausschlag machen. Der Grad zu dem, sage ich jetzt mal, die Persönlichkeit des CEOs, der nachher den Ausschlag gibt, das unterscheidet sich dann auch ganz stark danach, bei welchem Unternehmen man investiert und von welchen Faktoren dort der Erfolg wirklich abhängig ist. Stellt sich dann nachher die Frage, wie viel solches Research kann man am Ende des Tages wirklich durchführen. Es hängt natürlich immer etwas vom Jahr zu Jahr ab und auch wie viele interessante Titel sich gerade ergeben. Aber es wäre wahrscheinlich ganz gut getippt, wenn sich pro Monat zwischen 2 und 4 Trips in verschiedene Länder, das kann innerhalb von Deutschland sein, aber auch weltweit abspielen, wo man dann aber in der Regel eben mehr als nur ein Unternehmen trifft. Das heißt, über das Jahr kommen dann doch einige Unternehmenstreffen zusammen und bei vielen Unternehmen macht man das dann eben jährlich und kriegt so dann auch ein ganz gutes Bild über die verschiedenen Fortschritte beim Unternehmen, aber auch intern.
Der Laie, der sowas hört, unterstellt Ihnen wahrscheinlich gewisse Synergien zwischen Ihren privaten und Ihren beruflichen Reisen. Ist es so, dass wenn Sie sagen, jetzt bin ich schon mal auf den Philippinen, dann mache ich hier auch Urlaub? Oder ist es umgekehrt, dass Sie sagen, ich wollte sowieso mal auf die Philippinen, haben wir da auch einen Wert, den wir uns anschauen können?
Ja, sowohl als auch. Meine Frau ist nicht immer happy, wenn wir während dem Urlaub noch einen Abstecher machen, um noch ein Unternehmen zu besuchen. Aber meistens lohnt es sich dann eben trotzdem. Ein anderer ganz, ganz netter Nebeneffekt aus meiner Sicht, vor allem der Langstreckenflüge, ist eben der, dass man wirklich mal Zeit hat, sich 10, 12 Stunden konzentriert auf seine Arbeit zu konzentrieren, auf den Geschäftsbericht, der vor einem liegt, ohne dass einen irgendwelche E-Mails oder Handy-Klingeltöne stören. Das heißt, auch dort versuchen wir immer ganz aktiv das Onboard-WLAN zu ignorieren, um mal wirklich mal konzentriert nachzudenken. Das heißt, man kann eigentlich auch inzwischen, anders als früher gegebenenfalls, die Reisezeit wesentlich effizienter nutzen, und um so das meiste aus der Zeit zu machen.
Das Thema Flüge werden wir uns gleich nochmal vornehmen. Da mache ich mir gerade mal eine Notiz, damit uns das nicht untergeht. Würde Sie aber auf jeden Fall vorher erstmal fragen wollen, wenn man das jetzt als einen Vorteil darstellt, dass man dieses Vor-Ort-Research betreibt und dass das einen Mehrwert im Rahmen des Fondsmanagements spendet, warum soll sich dann der geneigte Investor, der sowas hört, nicht direkt zu einem der großen Häuser, wie ich sie eingangs mal benannt habe, bekennen, die da sagen, wir unterhalten ganze Büros auf allen diesen Kontinenten mit Analysten, wir haben dieses Research vor Ort, wir sind in der Lage, in jede Goldmine reinzukriechen und jede Produktionsstätte anzuschauen. Wenn das Vor-Ort-Research ein solcher Vorteil ist, warum dann nicht gleich zu der ganz großen Adresse zu gehen?
Ja, wir glauben ganz klar in unserem Konzept mit einem flexiblen Mischfonds, dass wir davon profitieren, dass wir Generalisten sind. Das heißt, dass wir nicht auf eine Region, nicht auf eine Branche am Ende des Tages eingeschossen sind. Das heißt, dass wir flexibel sind. Wir sehen immer ein bisschen ein Problem darin, wenn man sich spezialisiert, weil man eben immer dann am Ende des Tages ein bisschen den Nachteil hat, dass man natürlich auch immer irgendetwas in dem Sektor finden muss und dort irgendetwas präsentieren muss, während es natürlich sehr oft genau das Richtige ist, erstmal gar nichts zu machen und abzuwarten. Deswegen leben wir eigentlich eben diesen Generalistenansatz und halten den auch für absolut sinnvoll, dadurch, dass eben in einem Jahr das eine, im nächsten Jahr auch mal ein anderes Thema wirklich relevant werden kann. Und ich glaube auch, für ein besseres Verständnis grundsätzlich von Unternehmen, von der Weltkonjunktur, hilft es, wenn man eben verschiedene Bereiche anschaut, auch Best Practice teilen kann und mitbekommt, okay, wie geht der Investor in dem Bereich vor, wie geht der Manager in einem anderen Bereich vor. Heißt nicht natürlich, dass der spezialisierte Ansatz nicht funktionieren kann, der kann sehr wohl funktionieren, aber dann müsste man sich eben schon wieder sehr viel genauer Gedanken machen, in welchem exakten Sektor oder welcher exakten Region man am Ende des Tages investieren will.
Viele Fondsmanager werden sich ihren Überlegungen anschließen können, teilen diese Einschätzung. Es gibt aber auch welche, die auf dem Standpunkt stehen, dass sie lieber eine Distanz zwischen sich und dem Investitionsgegenstand haben, mit anderen Worten der Firma. Die kommen dann häufig mit so einem Satz wie "Don't fall in love with your stocks". Wenn ich da erstmal vor Ort gewesen bin, habe mir das da angeschaut, dann verliere ich vielleicht noch meine Objektivität dem Unternehmen gegenüber, weil mich irgendwas besonders begeistert hat. Oder das kann ein Umstand sein, das kann eine handelnde Person sein, die man dort kennengelernt hat. Wie gehen Sie mit dieser Kritik, was die Distanz angeht, um?
Ja, das ist zu 100% eine valide Kritik, die natürlich häufig von solchen Investoren kommt, die sogenanntes Arms-Share-Investment machen. Das heißt, die versuchen wirklich, sich komplett von einem Unternehmen fernzuhalten und die Research, den Researcher nur zahlengetrieben oder nur getrieben über den Geschäftsbericht zu machen. Das hat durchaus seinen Vorteil, eben weil man gegebenenfalls etwas objektiver an die ganze Sache herangeht. Es entgehen einem dadurch aber aus meiner Sicht auch Chancen und durchaus auch, wenn man sich eben weiterhin kritisch hinterfragt, was man da genau macht und warum man etwas tut, dann kann es eben auch sein, dass man gewisse Warnzeichen übersieht, wenn man eben nicht vor Ort ist. Das heißt, am Ende des Tages machen wir uns eigentlich viele Gedanken darüber, wie können wir rationale Entscheidungen treffen? Wie können wir die Vorteile des Vor-Ort-Research nutzen, gleichzeitig aber eben immer noch mit einer gewissen Distanz zum Management und zu den Persönlichkeiten am Ende des Tages dann nachher die Entscheidung treffen. Es ist alles andere als trivial. Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, dass wir eben dieses Devil Advocate Spiel machen, dass also einer sich bei dem Research meistens eher etwas zurückhält, wir aber zum Schluss die Investmententscheidung oder Desinvestmententscheidung, je nachdem, immer nur, also da kann jeder ein Veto reinlegen. Das heißt, wir haben da eigentlich eine relativ hohe Hürde und dadurch landet relativ viel im Research-Prozess am Ende des Tages auch wieder erstmal entweder im Papierkorb oder zumindest auf der Watchlist. Aber man muss sich, glaube ich, es ist einfach ganz wichtig, im Investmentprozess grundsätzlich so sich den gewissen psychologischen Hürden einfach erstmal bewusst zu sein und sich einfach auch seine These einer gewissen Kritik stellen, entweder von seinem Partner, aber eben vielleicht auch mit anderen Investoren, mit denen man zusammenarbeitet.
Was ich von meinen eigenen Reisen weiß, ist, dass man dabei ja gewisse Kuriositäten erlebt. Deshalb mal einen kleinen Blick ins Album der Firma Profitlich mit Lean. Was waren so Kuriositäten, auf die Sie bei solchen Vor-Ort-Research-Reisen gestoßen sind?
Ja, wir sind über die letzten Jahre dann doch ganz gut herumgekommen. Ich war vor einigen Jahren in Rumänien unterwegs. Dort gibt es ein Unternehmen, das ist ein ehemaliger Staatsfonds, der gerade privatisiert wurde, der relativ viele ehemalige staatliche rumänische Unternehmen im Fonds hat. Und da haben wir dann durchaus also in den alten Staatsministerien den Research gemacht, dort Leute getroffen. Und das hatte dann überhaupt gar nicht den Hauch von Kapitalismus, wie man das sonst aus den USA oder teilweise auch aus Europa kennt. Da hat man dann doch einiges zugelernt. Zwar am Ende des Tages kein Investment für uns, aber durchaus eine Erfahrung wert. Das ist eben für uns auch ganz wichtig, dass eben nicht jedes Treffen am Ende des Tages zu einem Treffer werden muss. Und auch vielleicht ein bisschen hingerichtet auf die Frage, okay, wo holt man denn wirklich einen Vorteil heraus? Wir sind beispielsweise bei einem griechischen Hafen investiert, von Thessaloniki, waren da dieses Jahr auf dem Capital Markets Day des Unternehmens und waren sage und schreibe der einzige von zwei Investoren, die überhaupt dort vor Ort waren. Das heißt, dort sieht man dann auch einfach, wie der Vor-Ort-Research einem dann auch wirklich an Informationen kommen lässt, die vielleicht viele andere Investoren einfach entgehen oder die sich nicht die Mühe machen, am Ende des Tages den Research sich dann auch irgendwie zu besorgen. Was aus unserer Sicht auch irgendwie interessant ist, Sie sprachen vorhin die Philippinen an, dort haben wir beispielsweise ein Unternehmen, wir sind investiert bei einem australischen Telekommunikationsunternehmen und die australischen Unternehmen lagern in der Regel ihr Callcenter-Tätigkeiten auf die Philippinen aus. Hängt damit zusammen, dass das Englischniveau dort in der Regel sehr gut ist. Dann habe ich das dort auch einmal mit einem Urlaub verbunden und hatte dann dort eben eines der Callcenter unseres Unternehmens dort besucht, einfach um zu schauen, okay, wie werden denn die Leute dort behandelt, wie ist die Stimmung dort, und war dann sehr positiv überrascht davon. Beispielsweise bietet das Unternehmen dort 25 Tage Urlaub anstatt der gesetzlichen 6 in dem Land. Dort in dem Land ist nochmal sehr viel stärker als in Deutschland die Rolle der Familie wichtig, sodass zum Beispiel das Unternehmen anbietet, dass nicht nur die Arbeitnehmer selber, sondern auch zwei weitere Familienmitglieder mit krankenversichert werden. Man war dort auch in einem sehr modernen Gebäude direkt unter American Express. Das heißt, das sind dann wirklich Dinge vor Ort, wenn man sich vor allem darum Gedanken macht, okay, wie kundenfreundlich sind die Unternehmen, wie werden die Kunden behandelt, wie werden die Mitarbeiter behandelt, das sieht man dann wirklich nur vor Ort, weil natürlich in den Geschäftsberichten immer steht, ja, unsere Mitarbeiter sind sehr zufrieden, werden gut behandelt etc. Aber am Ende des Tages sieht man das nur, wenn man wirklich dem nachgeht.
Ich denke da immer noch über die beiden Investoren nach, die nur auf der Konferenz waren. Vielleicht hat der Hafen von Thessaloniki ja nur zwei Investoren, aber Spaß beiseite. Zurück zu unserer Ausgangsfrage. Was bringt es mit Blick auf Ihr Fondsmanagement? Wo erkennen Sie für sich in den letzten Jahren anhand konkreter Beispiele, dass Ihnen dieser Informationsvorsprung was bringt? Und dass Sie es nicht nur aus dem Grund heraus tun, den vielleicht mancher unterstellt, zu sagen, das macht ihr doch wegen des Show-Effekts, das macht ihr doch wegen des Storytellings, sondern wo Sie ganz konkret sagen können, mal anhand von vielleicht zwei Beispielen, da hat es uns einen Informationsvorsprung gebracht und es hat sich im Portfolio ausgezahlt.
Ja, definitiv. Und vielleicht vorweg, viele Investoren nehmen das Vor-Ort-Research nur damit wahr, mit reinen Aktieninvestitionen. Aus unserer Sicht ist es aber auch so, dass das Vor-Ort-Research durchaus auch beispielsweise bei Anleiheninvestitionen oder im Bereich von teilweise auch Aktien-Sondersituationen interessant wird. Ich nehme deswegen mal zwei Beispiele daraus, um darauf einzugehen. Ein Beispiel, was wir im Bereich von Anleihen gerne machen, ist im Bereich von Finanzanleihen, nachrangige Anleihen von Banken. Und da geht es ein bisschen darum, diese Anleihen verlieren ihre Anrechenbarkeit, ihre regulatorische Anrechenbarkeit über die nächsten Jahre. Und es ist nicht ganz klar, wie die Banken nachher später mit diesen Papieren umgehen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach versucht, so viele Banken, und zwar dort nicht nur die Investorenabteilung, sondern auch die Treasury-Abteilung, die also intern die Finanzierung regelt, zu treffen, um mit denen zu sprechen, hey, wie seht ihr eigentlich das regulatorische Umfeld? Da ist immer viel im Flux, ist immer viel unklar. Und das waren dann sehr spannende Termine. Wir hatten unter anderem auch den nationalen Regulator in Österreich getroffen, als wir uns die österreichischen Banken angeschaut haben. Und aus unserer Sicht bekommt man da ein viel kompletteres Bild, wie diese sehr professionellen Marktteilnehmer, also gerade die Treasury-Abteilung der Banken, dann aktuell auch zum Beispiel das regulatorische Umfeld sehen. Und so haben wir dann unter anderem unsere Meinung gebildet, okay, von welchen Banken könnte es wahrscheinlicher sein, dass diese Papiere frühzeitig beispielsweise zurückgezahlt wurden. Wir haben einen anderen Fall bei einem Unternehmen aus dem Bereich Aktien-Sondersituation. Der Fall läuft noch, deswegen nenne ich den Namen nicht, aber wir waren auf der Hauptversammlung von einem Unternehmen und dort geht es darum, dass sich gerade dort ein Großaktionär einkauft und sich langsam nach oben kauft. Und in Deutschland hat man eben das Problem, dass das nur ab gewissen Schwellen, beispielsweise bei 50% oder 75%, gemeldet werden muss. Das heißt, wenn der Investor sich zwischen 50% und 75% gerade befindet am Zielunternehmen, dann sehen Sie das erstmal als außenstehender Investor nicht, weil es dort keine Stimmrechtsmitteilung gibt. Wir waren dann allerdings auf der Hauptversammlung, da wir selber auch Aktionär sind von diesem Unternehmen, und haben uns dann die komplette Anwesenheitsliste geben lassen. Das Recht hat man als Aktionär auf der Hauptversammlung. Und dann haben wir uns mal angeguckt, okay, wer ist denn eigentlich alles da? Und dann ist uns aufgefallen, dass neben diesem Großaktionär, der sich da gerade zukauft, ist auffällig viele Aktionäre mit exakt 10.000 Stückelung an Aktien gab. Und das waren alles Privataktionäre. Und dann haben wir mal die verschiedenen Namen gegoogelt und haben gesehen, dass alle diese Namen tatsächlich auch einen Bezug zu diesem Großaktionär hatten. Und wir wussten damit de facto, okay, dort werden also die Aktien also im Moment im Namen von diesem Großaktionär aber eben gehalten, aber eben von anderen Privatpersonen ausgeübt auf der Hauptversammlung. Und da hatte man dann einen richtigen Vorsprung, weil wir im Grunde schon wussten, okay, alle Welt denkt, der Aktionär steht erst bei 50%, aber wir wussten eben, dass sie schon deutlich drüber sind und noch weiter kaufen. Und ich glaube, das sind so ganz pragmatische Beispiele, wo man eben sieht, okay, da hat man wirklich einen Mehrwert, weil man sich einen Informationsvorsprung erarbeiten kann. Das ist ganz wichtig, es erarbeitet nicht, es fällt einem nicht in den Schoß, sondern man muss schon wissen, wo schaut man, mit wem spricht man und welche Schlüsse zieht man daraus. Im Großen und Ganzen, das ist dann zwar leider nicht quantifizierbar, was für uns unglaublich wichtig ist, ist eigentlich, dass wir in Unternehmen investieren, wo die Unternehmenskultur gut ist. Und das bezieht sich dann eben hauptsächlich auf die langfristigen Unternehmensbeteiligungen. Und aus unserer Sicht sehen wir das nur, wenn es vorgelebt wird, wenn das Top-Management wirklich entsprechend motiviert ist. Und da haben wir dann einfach aus unserer Sicht einen großen Vorteil eben durch die Besuche vor Ort, durch die Fabrikbesuche und Gespräche mit den Mitarbeitern.
Ich hatte ja versprochen, dass ich mir die Flüge nochmal aufschreibe und erlaube mir dann doch zum Schluss unseres Gesprächs noch nachzufragen, wie das zur Nachhaltigkeit passt, denn ich errechne jetzt aus dem Geschilderten etwa 30 bis 40 Flüge im Jahr. Wir wissen, dass Flüge abseits von Rindfleisch essen und selbst Autofahren vermutlich eine der umweltbelastendsten Maßnahmen überhaupt ist. Ist das Vor-Ort-Research dann auch vor diesem Hintergrund zu rechtfertigen, Herr Schmidtin?
Ja, in der Tat muss man sich immer Gedanken über sein Carbon Footprint machen, wie das so schön heißt. Man muss aber auch sich immer überlegen, na gut, Flugzeugausstoß, CO2-Ausstoß steht ungefähr für 2% der weltweiten Aufkommen. Wir kennen uns mit dem Sektor ja gut aus, da wir selber mit MTU und Rolls-Royce bei zwei großen Herstellern von Flugzeugtriebwerken investiert sind. Und am Ende des Tages ist für uns einfach wichtig, dass wir keine unnützen Flüge fliegen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Autofahren und Bahnfahren. Beim Autofahren haben wir es einfach, weil wir beide selber eigentlich das Auto überhaupt nicht beruflich nutzen, sondern sonst nur mit der Bahn unterwegs sind. Und bei den Flügen versuchen wir am Ende des Tages so viele Unternehmenstreffen wie möglich und auch wie notwendig dann eben entsprechend in die entsprechenden Trips reinzubuchen. Das heißt, nur für ein Treffen werden wir sicherlich nicht in die USA fliegen.
Herr Schmidlin, ich glaube, das war eine gute Reaktion auf eine zugegebenermaßen knifflige Frage, was mich zum Schluss unseres Gesprächs dann dahin führt, was ich jeden meiner Gesprächspartner immer frage, nämlich, ob Sie eine Literaturempfehlung für uns haben, die sich mit Börse im Allgemeinen, mit Investmentfonds im Speziellen oder dem ganz Speziellen diesem Thema beschäftigen könnte. Also die Frage, gibt es irgendwas zum Thema Vor-Ort-Research, wo man sich mal reinlesen kann?
Ja, aus unserer Sicht definitiv. Wir lesen grundsätzlich sehr gerne alles, was es so an Unternehmensbiografien gibt, was einem so in die Hände fallen kann. Und da muss man sich nicht immer nur die positiven Beispiele angucken, sondern kann sich natürlich durchaus auch die Negativbeispiele angucken bei den Unternehmen, wo vielleicht Dinge schiefgegangen sind. Da ist in den letzten Monaten ein interessantes Buch herausgekommen über die Kultur bei Uber. Das Buch heißt Super Pumped von einem Wall Street Journal Journalisten, wo man vielleicht auch gut sieht, wie bei einem Unternehmen die Kultur dann mal schlecht läuft. Das ist definitiv ein Buch, was ich empfehlen kann. Und um aber nicht mit einer negativen Empfehlung zu enden, aus unserer Sicht noch ein äußerst gutes Buch, ebenfalls wieder über Unternehmenskultur. Das ist ein Buch, das heißt The Power of Fastenal People. Das ist geschrieben von dem Fastenal-Gründer. Fastenal ist eine der erfolgreichsten Aktien am US-Aktienmarkt über die letzten 20, 30 Jahre. Ein Unternehmen, was wir auch, wo wir auch schon investiert waren, was ein Industriedistributor in den USA ist, mit einer ganz hervorragenden Kultur, eines der sparsamsten Unternehmen, aber gleichzeitig auch eines der kundenfokussiertesten Unternehmen. Und dieses Buch des Gründers, Bob Kierlin, gibt eigentlich sehr gut wieder, wie sich diese Kultur im Unternehmen entwickelt hat und auf welche Werte das Unternehmen am Ende des Tages Wert legt.
Herr Schmidlin, das war's. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Ausführungen. Schöne Grüße an den Kollegen Marc Profitlich. Und an dieser Stelle bleibt mir nur den Zuhörern nochmal den Hinweis zu geben, dass man uns unter podcast@fondsgedanken.de auch erreichen kann. Anregungen für diese Sendung, Ideen für zukünftige und verabschiede mich hier aus dem ABC-Tower mit einem kölschen Tschö.